Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Flitzebogen kennen Sie vielleicht noch aus Kindheitstagen. Ob Kinder in der Steinzeit Pfeil und Bogen bereits als Spiel oder Trainingsgerät nutzten, kann man nur vermuten. Pfeil und Bogen taugten vor grauer Vorzeit vor allem als effektive Jagd und bis ins Mittelalter als hervorragende Distanzwaffe. Heute gibt es das Bogenschießen als sportliche Disziplin. Es wird ebenso zur Meditation genutzt. Manche schießen auch auf Gummi-Wildschweine. Gespannte Sehne, das Bogenschießen. Matthias Baxmann beginnt seine Erkundung im Mittelalter.
Robin, die Bogenschützen sollen sich formieren.
Dann wird das wohl losgehen.
Dass du mir ja am Leben bleibst.
Robin Hood, einer der zahlreichen Verfilmungen über den sagenhaften Bogenschützen aus dem Mittelalter. Anstrengend, dieses Kampfgetöse. Ich soll entspannen, riet mein Arzt. Zu viel Stress. Yoga oder Meditation? Ist mir aber zu langweilig. Dann lieber meditatives Bogenschießen. Da passiert wenigstens was, dachte ich jedenfalls.
Wir machen jetzt 2 Stunden Meditation und Bogenschießen.
Gerhard Wiedemann ist professioneller Bogenbauer. Immer mittwochs bietet er auch meditatives Bogenschießen an.
Das heißt, wir würden 2x25 Minuten sitzen, dazwischen meditatives Gehen machen und danach würden wir Bogenschießen. Und die Achtsamkeitsübung aus der Meditation eben im Sitzen ganz bei sich in seinem Körper mit Hilfe des Atems bei sich anzukommen. Diese Übung nehmen wir dann mit in die bewegte Meditation, weil wir uns dann eben auf den Bewegungsablauf des Bogenschießens konzentrieren dürfen.
Doch jetzt geht es erstmal auf die Knie. Nach der Soto-Zen-Tradition mit dem Gesicht nach außen. Wir befinden uns auf einem nicht mehr genutzten Gelände der Deutschen Bahn in Berlin. Bäume und Sträucher haben die Brache zurückerobert. Lokschuppen und Baracken sind als Ateliers an Künstler vermietet. In einem der Gebäude hat auch Gerhard Wiedemann seine Bogenbauwerkstatt.
Versuche mit deinem Geist ganz in der Atmung zu sein.
Nach etwa 10 Minuten machen meine Knie nicht mehr mit.
Die Augen sind ganz leicht geöffnet.
Auch meine Lendenwirbel machen sich bemerkbar.
Beobachte insbesondere das Ausatmen.
Doch am schlimmsten ist, dass ich vorher nicht auf der Toilette war.
Der Augenblick kennt keinen Gedanken, nur Vergangenheit und Zukunft.
Nach einer knappen Stunde bin ich in der von mir herbeigesehnten Zukunft angekommen.
Dieses Bogenschießen ist eine bewegte Meditation. Unsere ganze Aufmerksamkeit liegt in jeder einzelnen Bewegung des Schussablaufes.
Maria, die mit uns im Sitzen meditiert hatte, und ich bekommen einen Langbogen in unserer Körpergröße. Unsere 4 Pfeile stecken wir in einen Köcher auf dem Rücken.
Der Schuss wird ganz bewusst aufgebaut. Erstmal kommt das achtsame, aufrechte, präsente Stehen. Dann nehme ich mir einen Pfeil. Den versuche ich auch mit aller Aufmerksamkeit aus meinem Köcher zu ziehen. Und dann stecke ich achtsam den Pfeil auf die Sehne und komme dann nochmal im Körper an. Und diese einzelnen Schritte bis zum Spannen des Bogens, bis zum Loslassen, ganz bewusst wahrzunehmen. Mit jedem Atemzug den nächsten Schritt dann folgen zu lassen.
Unsere Scheiben sind etwa 10 Meter entfernt. Vor jeder Runde mit jeweils 4 Pfeilen verbeugen wir uns vor dem Ziel.
Löst den Pfeil, nachhalten und den nächsten Pfeil einnehmen.
Ich genieße jeden Schritt des Schussaufbaus, um dann zu spüren, mit welcher Kraft der Pfeil den Bogen verlässt und ins Ziel stößt. Die Vorbereitung auf diesen Bruchteil einer Sekunde, wenn sich die Sehne entspannt. Die Lust am gesamten Ablauf des Geschehens, ohne allein den Höhepunkt im Auge zu haben. Das kommt mir bekannt vor. Nach der letzten Schussrunde verbeugen wir uns vor den Scheiben und ich wende mich Maria zu.
Ich bin zum Bogenbau gekommen, weil mein Sohn auf der Waldorfschule war und nicht so gut zurechtkam und ich den Tipp bekommen habe, dass er doch Bogenschießen machen sollte. Da war er 12. Dann habe ich Gerhard gefunden, dann hat mein Sohn hier einen Bogen gebaut und einen Kurs gemacht und ich habe dann auch eingebaut und habe weitergemacht. Wobei ich das Zen schon kannte, bevor ich hier zu Gerhard gekommen bin.
Warum machst du das hier? Was bringt dir das?
Innere Ruhe, Zielgerichtetheit, spezielles Bogenschießen, Klarheit, Ordnung. Ich mag den Ort auch sehr gerne. Das ist so eine kleine Insel in Berlin. Da wissen nicht so viele Leute von, aber doch existiert er.
Leider ist in den nächsten Wochen kein Bogenbau-Workshop geplant. Doch weil ich mir gern einen Bogen bauen möchte, bietet mir Gerhard einen Einzeltermin an. An einem Tag würde ich das wohl schaffen. In der Bogenbauwerkstatt Baum und Bogen. An einer Wand hängen verschiedene Exemplare in unterschiedlichen Formen und Längen. Die kann man hier nicht nur bauen, sondern über seine Webseite auch fertig kaufen. Gerhard zeigt mir, welche Art von Bogen ich machen könnte.
Fangen wir mal mit den einfachsten Modellen an. Das ist Rattan, ideal zum Bogenbauen. Bei Rattan kann man von Haus aus sagen, bricht nicht. Hier oben sehen wir jetzt einen professionellen Flitzebogen, könnte man sagen. Ein Bogen aus einem Haselnussstrauch. Er sieht relativ urig und wild aus, weil er noch nicht gefinisht wurde. Die Rinde ist noch drauf, aber der funktioniert sehr gut. Und hier haben wir jetzt noch ein exklusiveres Stück an Holz. Das wäre ein Eibenbogen, der klassische englische Langbogen, wie er ja vielleicht so geschichtlich bekannt ist.
Mit solch einem Exemplar wird Robin Hood vermutlich seine Feinde bekämpft haben. Doch ich entscheide mich für einen Bogen aus Esche, so einen wie beim meditativen Bogenschießen. Aus einem aufgespaltenen Stamm von 2 Meter Länge hat Gerhard ein schmales Brett gesägt.
Dieser Rohling, der ist ja nicht gerade. Der ist so geschwungen, hat so Dellen, hier ist so ein bisschen eine Beule von dem Ast. Das heißt, ich muss ganz genau beim Ausarbeiten darauf achten, wie ist der Baum denn gewachsen.
Beim Anzeichnen des Bogenprofils auf den Rohling müssen vor allem die Jahresringe erhalten bleiben. Der äußere Ring des ehemaligen Baumes wird der Rücken meines Bogens.
Das ist ja das Spannende am Holzbogenbau, dass nicht ich die Form vorgebe, sondern das macht das Holz. Das, was der Baum gemacht hat, um stabil zu sein, das müssen wir als Bogenbauer dem Bogen lassen, damit er funktioniert.
Nach erneutem Sägen bringe ich mit Schweifhobel und Ziehklinge den Rohling in Bogenform. Der Bogen wird bei meiner Körpergröße etwa 4 cm breit sein und verjüngt sich an den Enden auf Fingerdicke. Damit habe ich jetzt erstmal mindestens eine Stunde zu tun.
Arbeitet sich auch mal gut mit dem Ring hier.
Ich bin Svea Detering. Ich bin schon sehr lange in der indigenen Indianerszene in Deutschland.
In der geschwungenen Landschaft von Mecklenburg am Kummerower See stehen an die 200 Tipis.
Diese Menschen treffen sich jedes Jahr einmal für eine Woche, um zusammen ihrer Leidenschaft nachzugehen, wie die Indianer damals zu leben.
Aus manchen Tipis steigt Rauch auf. Dazwischen Männer mit Lendenschurz aus Leder, Kinder mit Federhauben und Frauen in bestickten Stoffkleidern.
Ja, und unter ihren Kleidern tragen sie Lendenschurze. Die haben keine Schlüpper an. Es ist auch so bei den Indianern bei uns, dass es so eine Rollenverteilung gibt. Die Frauen stellen die Kleider her und besticken mit Perlen. Das Bemalen oder mit Stachelschweinborsten wird auch gestickt. Und die Krieger spezialisieren sich auf das, was sie eben auch für ihre Jagdtechniken brauchen. Messer werden selbst geschmiedet.
Und Pfeile und Bögen gebaut. Denn neben Kanuwettfahrten, Trommeln und Tanzen steht an einem Tag natürlich auch die Bogenjagd auf dem Programm.
Jeder übt hinter seinem Tipi und bereitet sich auf den Tag vor. Die Kinder, die spielen ein Spiel, das heißt Tonka-Spiel. Und das ist die Vorbereitung auf das Jagdleben. Diese Pfeile sind vorne mit einem Lederballen umgeben. Und die beschießen sich so gegenseitig. Ne? Also nicht nur auf das Jagdleben, sondern eventuell damals auch auf die kriegerischen Auseinandersetzungen war das eine Vorbereitung. Aber es ist eben so, dass die sich nicht verletzen können.
Auf die Pirsch geht es dann in kleinen Gruppen von 2, 3 Jägern.
Die kommen also von einem Stamm. Ne? Wir verkörpern ja verschiedene Stämme. Das sind dann also die Leute, die in einem Tipi leben. Die kommen zusammen, eine Familie vielleicht auch. Oder eben der Vater mit dem Sohn, die Mutter mit der Tochter. Und dann geht es los. Da gibt es einen richtigen Parcours. Also man läuft da über Stunden durch den Wald, kommt auch mal über einen See, über einen kleinen Bach und da stehen dann halt verschiedene Tiere. Ein Hirsch oder ein Schwein oder am Baum hängt ein Truthahn.
Alles aus Gummi oder Pappmaché.
Tiere, die man treffen kann in verschiedenen Distanzen, 5, 6 Meter, 10 Meter und das längste ist eine Distanz von 20 Metern.
Jeder darf 3-mal schießen. Die gewonnenen Punkte malen sich die Hobby-Indianer auf die Hand.
Ist schon so, dass da so ein bisschen Konkurrenz natürlich ist unter den Kriegern und Frauen auch. Und jeder beobachtet den anderen. Und dann gibt es eben auch mal unter uns so ein paar Anfeuerungsschreie. Die Indianer, die haben ja dann manchmal auch so eine Leidenschaft dabei.
Mein Rohling nähert sich seiner endgültigen Bogenform. Mit Raspel und Pfeile arbeite ich weiter an den Bogenarmen.
Da auch der Mensch an und für sich durch seine viele Arbeit im Kopf, am Bildschirm, bei allen Geschlechtern eine handwerkliche Degeneration feststellbar ist. Das ist der Grund, weshalb wir natürlich zu mir zum Bogenbaukurs kommen. Weil Interesse, eine Faszination dafür da ist, Dinge selber zu machen und ja, was eben auch möglich ist.
Mein Bogen ist jetzt fast 1 Zentimeter dick und sieht eigentlich schon fast fertig aus. Glaube ich wenigstens.
Jetzt geht's dran, nochmal zu gucken, ob dieser äußere Jahresring, der Bogenrücken, auch wirklich ganz ist. Das heißt, wir bearbeiten den mit der Ziehklinge und befreien ihn vom Frühholz. Dabei lernst du deinen Bogenrücken kennen.
Und bei gebeugter Arbeitshaltung mit Schweifhobel, Raspel und Ziehklinge durchaus auch meinen eigenen.
Das ist jetzt so die wesentliche Handbewegung eines Bogenbauers, dieses Testen, ob der Wurfarm sich durch die Bearbeitung schon flexibel ist.
Na, der biegt sich ja so gut wie gar nicht.
Genau, also in meinem Sinne ist das auch so gut wie gar nicht. Mhm. Was heißt das?
Da müssen wir noch ganz schön was wegziehen. Ja,
schon was wegziehen, genau.
Wir sehen hier ein sehr seltenes Objekt, nämlich einen hölzernen Bogen aus dem Mesolithikum. Wir sind also ungefähr in der Zeit 10.000 Jahre vor heute.
Bettina Stoll-Tacker vom Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Halle.
Der Bogen ist komplett erhalten. Er ist aus Eibe. Eiben sind also bis ins Mittelalter die idealen Hölzer für Bögen. Es ist ein sehr gerader Bogen, ein sehr langer. Und es ist mit einem Nachbau zu einer Waffe ausprobiert worden. Man kann also bis auf 50 Meter sehr präzise schießen. Bis auf 20 Meter Entfernung kann man eine Hartholzplatte von 2 Zentimetern durchschlagen, wenn man ein entsprechendes Projektil an seinem Pfeil hat.
Die länglichen oder dreieckigen Projektile fertigte man aus Knochen, Feuerstein oder Elfenbein. Sie wurden mit Harz oder gekochter Birkenrinde an die Pfeile geklebt und mit Bast umwickelt. Wie man das macht, wussten schon die Neandertaler. 12.000 Jahre alte Pfeilschaftglätter aus Stein zeigen, wie man versuchte, die Zielgenauigkeit auch durch die Bearbeitung der Pfeile zu optimieren. Mit Reichweiten um die 50 Meter war der Bogen wesentlich effektiver als Speer, Steinschleuder oder das Werfen mit Steinen. Die ideale Distanzwaffe für die Jagd, aber auch um Feinde abzuwehren. Schon in der Steinzeit gingen die Menschen damit aufeinander los, wie auf Höhlenzeichnungen aus dieser Zeit zu sehen ist. Über Jahrtausende experimentierte man am Bogenaufbau, um die Durchschlagskraft immer weiter zu erhöhen. Beim Kompositbogen klebte man Hornstreifen auf die Innenseite des Holzes, während Außenschichten von Tiersehnen geleimt wurden. Man laminierte, würde man heute sagen. Auch wurden verschiedene Innovationen miteinander kombiniert, wie eine Grabzeichnung von vor etwa 5000 Jahren zeigt.
Eine Steinkammer, und diese Steinplatten sind alle mit Verzierungen versehen. Und auf dieser großen Platte ist ein Bogen. In diesem Falle ist das aber ein Recurve-Bogen. Der ist jetzt hier in der entspannten Form, hängt an der Wand und daneben hängt dieser Köcher mit den Pfeilen.
Bei einem Recurve-Bogen sind die Enden der Wurfarme nach außen, also vom Schützen weggebogen, um eine größere Spannung zu erreichen. Das bewirkt bei kürzerer Bogenlänge eine stärkere Durchschlagskraft als beim Langbogen.
Also wirklich wie diese heutigen Sportbögen da mit diesen gebogenen Enden, ne? Die man also wirklich erstmal gerade ziehen muss, wo man also sehr viel mehr Kraft braucht.
Zwar braucht man mehr Kraft für den Recurve-Bogen, aber seine Kürze war praktikabler für den Kampf zu Pferde als ein Langbogen. Dennoch leitet sich der legendäre englische Langbogen eher vom Primitivbogen der Steinzeit ab und entwickelte sich zur Superwaffe des Mittelalters. Womit wir wieder bei Robin Hood wären. Der englische Langbogen war für einige Jahrhunderte kriegsentscheidend. Mit einer Länge von etwa 2 Metern konnte ein Schütze damit bis zu 10 Pfeile pro Minute bei einer Reichweite von über 200 Metern abschießen. Die Pfeile durchschlugen Plattenrüstungen und Eichenbohlen. Mit dieser Waffe zogen die Engländer in den Hundertjährigen Krieg gegen Frankreich.
Lass sie verstummen, diese Franzosen!
Gegen die englische Bogenstreitmacht war das oft zahlenmäßig überlegene französische Rittertum chancenlos. Mit tausenden gleichzeitig abgeschossenen Pfeilen in kurzer Folge setzte man weniger auf Zielgenauigkeit als auf die Salvenwirkung. Die Trefferwahrscheinlichkeit wird ebenso groß gewesen sein wie die demoralisierende Wirkung des Pfeilhagels. Wenn auch seit der Antike bereits Turniere mit Pfeil und Bogen abgehalten wurden, wird Bogenschießen als Sport erst ab dem 19. Jahrhundert populär. Doch bevor wir uns dieser Sportart zuwenden, schauen wir zunächst, wie weit ich inzwischen mit meinem Langbogen gekommen bin.
Die Bogennocken sind jetzt eingearbeitet.
Also die Schlitze für die Sehne.
Und jetzt machen wir eine Sehne auf den Bogen.
Aus Kunstfaser.
Sodass wir beide Wurfarme gleichzeitig biegen können. Wo man jetzt ja sagen kann, oh, ist aber ein bisschen Stilbruch hier. Jetzt haben wir ja so schöne Holzbögen, jetzt machen wir hier so Plaster als Sehne drauf. Das stimmt natürlich, aber die Flachssehne ist nicht so stabil und zuverlässig wie die Kunstfaser. Man muss ein wesentlich größeres Augenmerk auf die Sehne haben. Weil Sehnenbruch heißt Bogenbruch.
Den Bogen lege ich waagerecht in eine Apparatur. Über einen Flaschenzug spanne ich die Sehne weiter und weiter.
Okay, zieh den mal noch doller.
Obwohl ich Angst habe, dass er bricht, spannt der Bogen sich fast zum Drittelkreis. An einer Skala stellt Gerhard fest, dass sich die Arme tatsächlich gleichmäßig durchbiegen. Als letzten Schritt arbeite ich den Griff mit der Feile aus.
Und dann kannst du nämlich ihn einschießen.
Erst danach und eventuell weiteren Korrekturen an den Wurfarmen erhält der Bogen seinen Feinschliff und wird eingeölt.
Ähnlich wie man es von einer Pistole oder einem Gewehr kennt, es gibt zwar nicht die Begriffe Kimme und Korn, hier heißt es eigentlich Ankerpunkt und Visierpunkt.
Während seines Schießtrainings erklärt mir Sportschütze Robert Munker seinen Bogen.
Alle Achtung!
In knapp 50 Metern Entfernung stößt der Pfeil mitten ins Ziel.
Ein Bogen besteht, wir reden jetzt hier in dem Falle von einem olympischen Recurve-Bogen. Das ist das Mittelteil. Sind die Wurfarme dran.
Alles aus Carbon und zerlegbar.
Wir haben ein Stabilisationssystem.
Sieht aus wie ein am Bogen montiertes, hängendes Stativ mit 2 Beinen.
Das heißt, wenn ich den Bogen anhebe, er bleibt sehr, sehr ruhig, weil ich ihn so in der Rotation nicht drehen kann. Im Grunde hilft er beim Visieren, dass man den Bogen ruhig hält, eine ruhige Visierauflage hat, der Pfeil sauber rausgehen kann und dann auch das Ziel trifft.
Wir stehen auf dem Freigelände des Vereins Bogensportfreunde Berlin. Obwohl erst im Jahr 2020 gegründet, hat er bereits über 100 Mitglieder aller Altersklassen. Frauen, Männer, etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Geschossen wird mit Recurve-Bögen, aber auch mit einfacheren Modellen oder dem Langbogen, wie ich ihn mir gebaut habe. Die Bögen kann man sich vom Verein ausleihen.
Da kriegt natürlich jeder erstmal einen Übungsbogen. Das sind auch Recurve-Bögen. Die Wurfärme sind deutlich schwächer, dass man natürlich auch von der Kraft her die Bögen ausziehen kann. Dann wird man wirklich auch in einem Kurs ganz in Ruhe an die Hand genommen von uns Trainern. Wir zeigen ihnen die ganzen Sicherheitsregeln. Schießtechnik wird vermittelt, bis man dann irgendwann die Platzreife hat und dann auch alleine schießen kann.
Die Mitglieder zahlen Jahresbeitrag, der liegt bei 160 Euro für einen Erwachsenen, ein bisschen weniger für die Kinder.
Caroline kam genau wie Maria, die ich eingangs beim meditativen Bogenschießen kennengelernt habe, über ihren Sohn zum Bogenschießen. Zunächst begleitete sie ihn nur zum Training, doch dann fing auch sie Feuer. Inzwischen ist sie stellvertretende Vereinsvorsitzende.
Und wenn man, sag mal, Familie hier hat, sprich mehrere Familienmitglieder trainieren bei uns, ist es auch ein bisschen günstiger.
Unser Fokus liegt auf dem Breitensport, nicht im Spitzensport. Wenn man Richtung Kaderschütze gehen möchte, da muss man einen anderen Weg einschlagen. Das sind dann richtig die Sportschützen, die auch an einem Olympiastützpunkt tätig sind, in einer Sportschule. Das heißt, die haben einen straffen Zeitplan, wo sie halt auch jeden Tag ihr Fitnessprogramm haben, ihr Schießen haben, Theorie, mentales Training und dann irgendwann sich auch für Olympia qualifizieren können. Also das ist ein ganz, ganz anderes Programm als im Freizeitbereich.
Doch auch hier gibt es natürlich Wettkämpfe im Ligabetrieb. Robert hat es mit seinem eigenen 4.000 Euro teuren Recurve-Bogen immerhin schon bis zu den Landesmeisterschaften geschafft, obwohl er mit 39 erst seit 3 Jahren dabei ist.
Ich fand Bogenschießen immer unglaublich interessant, weil es eine sehr elegante Sportart ist, wo es um Präzision geht. Und sage ich mal, wenn man das von außen sieht, eine unglaubliche Leichtigkeit hat. Macht man es allerdings selbst, merkt man sehr schnell, dass es eine enorm hohe körperliche Anstrengung ist. Es ist halt einfach faszinierend, dass man trotzdem dieses Feingefühl bewahren muss, um entsprechend gut schießen zu können.
Nur noch sehr entfernt erinnert der sogenannte Compound-Bogen an die ursprüngliche Jagdwaffe unserer Vorfahren. Eine Erfindung aus den USA der 60er Jahre. Bei diesem martialisch aussehenden Präzisionsgerät läuft die Sehne an den Enden der Wurfarme mehrmals über Spann- und Exzenterrollen, wie bei einem Flaschenzug. Die Zielvorrichtung mit Linsenoptik und Distanzeinstellung ermöglicht das exakte Anvisieren von Hirsch und Wildschwein. Mit dieser Art von Bogen gehen die Menschen tatsächlich auf die Jagd, sogar auf Bären und Krokodile. Die geschossene Rekordweite mit solch einer Apparatur? Etwas über 1200 Meter. Fast so weit wie das Projektil eines Revolvers Kaliber 38. Dennoch gilt der Bogen nicht als Waffe, sondern als Sportgerät. Während sich vor allem in den USA und vielen europäischen Ländern das Jagen mit dem Compoundbogen immer größerer Beliebtheit erfreut, ist das in Deutschland aus Gründen des Tierschutzes verboten. Beim Einschießen meines Langbogens in der Brandenburger Heidelandschaft habe ich einen enormen Pfeilverbrauch. Meine improvisierte Zielscheibe steht zwar nicht sehr weit entfernt, doch fast jeder zweite Schuss geht daneben. Pfeile graben sich in bis zu 100 Metern Entfernung tief in den märkischen Sand und bleiben unauffindbar. Vielleicht werden Archäologen in 1000 Jahren zumindest die stählernen Pfeilspitzen freilegen und daraus schlussfolgern, dass der Mensch so etwa im 21. Jahrhundert immer noch oder wer weiß, vielleicht auch wieder mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen musste.